Ja, hallo liebe Zuhörer, ich begrüße euch und Sie zur neuen Folge vom neuen Podcast vom Theater der Moralisten. Ich bin Damian Correa, ich arbeite beim SWR, aber bin heute als privater Mensch da, um Florian Wetter und Manuel Kreitmeier zu interviewen, die beiden ja, Intendanten, Macher vom Theater der Moralisten. Und wir wollen über das neue Stück sprechen, und zwar über das Bildnis des Dorian Gray, das jetzt aktuell ja bei euch läuft im Theater. Und meine erste Frage wäre vielleicht auch für die Hörer, die es noch nicht gesehen haben, worum geht es denn in dem Stück, ganz kurz gefasst?
Ja, es geht um den jungen Dorian Gray, der sich verführen lässt, sozusagen für ewige Schönheit sein, wenn man so will, Spiegelbild, beziehungsweise ein Gemälde, also ein Gemälde von ihm, das von ihm gemalt wurde, zu tauschen. Also er bleibt ewig jung und das Gemälde altert statt seiner. Und wie immer in diesen typischen Geschichten wie Faust oder wie Peter Schlemihls Schatten oder solche Geschichten, man sozusagen hat das Gefühl, einen guten Deal zu machen und macht am Schluss einen sehr schlechten Deal, nämlich man verkauft seine Seele für dieses vermeintliche Ziel, ewig jung und schön zu bleiben.
Ihr habt das Stück ja schon 2019 aufgeführt. Wie kamt ihr jetzt dazu, das nochmal zu reaktivieren, das wieder auf die Bühne zu bringen?
Na, ich glaube, nach diesen ganzen letzten 3 Jahren, auch nach der Covid-Zeit, die für uns sehr, sehr schwierig war als Theatermacher, auch mit im zweiten Lockdown waren wir 8 Monate nicht mehr auf der Bühne. Und das ganze letzte Jahr ging es ja auch immer irgendwie auf Abruf, dass wir immer damit rechnen mussten, dass was passiert. Und für uns ist gerade das Thema sehr wichtig, dass wir unseren Standort bestimmen. Ja? Also dass wir auch merken, wie wir weitergegangen sind, also was dazugekommen ist an Erfahrungen jetzt auch in diesen letzten 4 Jahren. Und wir fanden das, das war so ein Projekt der unschuldigen Zeit auch irgendwie für uns. Also es war ein sehr großer Erfolg damals, wir waren sehr stolz darauf. Es hatte, ein eigenes Stück von Manu, es hat meine Musik, so. Also es ist auch nicht nur nur jetzt quasi eine Inszenierung von einem Stück, sondern es ist wirklich eine ganz originäre Arbeit. Und damit nochmal Kontakt aufzunehmen, und auch unserem Team ging es ähnlich, also auch der Chris Meiser, die den Dorian spielt, zurück zu den Wurzeln zu gehen eigentlich. Das ist momentan unser Thema, dass wir versuchen irgendwie auch herauszufinden, wohin ist die Zeit gegangen, wohin sind wir gegangen. Und wir fanden jetzt eigentlich, dass dieses Thema dieses Stücks, also auch dieser Hypernarzissmus und dieses ewig jung, ewig schön, eigentlich fast noch aktueller ist, als es vor 4 Jahren war. Also von dem her haben wir gesagt, das ist ein Stück, das wir jetzt nochmal dringend bringen sollten.
Du hast es ja gerade angesprochen, Hypernarzissmus, das ist ja ein ganz wichtiges Thema in dem Stück. Das Stück behandelt ja eigentlich ganz viele Themen, ne? Es geht um Selbstverwirklichung, es geht um Kunst, um Moral. Was war der Aspekt, der euch am meisten interessiert hat an dem Stück?
Tatsächlich das Zusammenspiel, würde ich sagen, von dieser wahnsinnig glänzenden Glamour-Welt, in der dieses Buch auch spielt. Also dieses scheinbar ist alles, geht um Schönheit, um Jugend, es geht um Kunst, wie du sagst, sehr viel, und dieser totalen Leere, die darunter ist. Und ich finde, das ist sehr interessant für unsere Zeit, die ja auch so funktioniert. Also jeder hat ein tolles Instagram- und Facebook-Profil, jeder hat lauter tolle Fotos. Und wenn das Foto nicht toll ist, dann mache ich es mit dem Bildbearbeitungsprogramm, mit ein paar Klicks sehe ich auch immer jung und schön und wunderbar aus, und dann kann ich noch die Landschaft reinsetzen und alles. Also es sieht alles ganz toll aus, ist aber eine große Leere drunter. Und eigentlich das Leiden an dieser Leere ist die Erfahrung, die Dorian macht im Laufe des Stücks, gerade weil er ewig jung bleibt, also auch ewig leben wird. Das Leiden an der Leere ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die viele Menschen machen, die wir dachten, auch durch diese Corona-Erfahrung, die ja eine sehr existenzielle war, hätten wir sie jetzt total überwunden. Wir dachten ja auch teilweise, wir hätten ein neues Sozialgefühl dadurch gefunden. Plötzlich geht es um Solidarität und wieder gemeinsam und nicht mehr nur dem Erfolg und dem ewigen Kapitalismus hinterherhecheln. Aber eigentlich ist es ja schon, Corona war rum und man hat sofort wieder genauso weitergemacht wie davor. Und ich glaube, um diese Leere, die aber scheinbar unendlich voll ist, um die geht es in dem Stück. Und das ist ein sehr spannendes Thema und ist, glaube ich, in dem Stück sehr schön durchgeführt.
Mhm. Ja, also dieses Bildnis des Dorian Gray wäre wahrscheinlich auch so ein trendender Instagram-Post, oder? Also durchaus was ich mir irgendwie vorstellen könnte. Wie habt ihr das denn, also ich habe das Stück ja gesehen und ich erinnere mich jetzt ganz spontan an die eine Szene, wo Dorian schon, er ist schon auf dem Weg zur ja, zunehmenden Verdorbenheit und Basil besucht ihn nochmal und versucht ihn zur Vernunft zu bringen. Der dieses Porträt gezeichnet hat von ihm und versucht wirklich eindringlich ihm klarzumachen, dass er auf der schiefen Bahn ist. Und Dorian daddelt aber nur auf seinem Handy rum und es kommen auch diese trashigen Handygeräusche, das fand ich sehr lustig daraus. und das war so eine Szene, die ich sehr irgendwie sehr, sehr treffend fand oder die, wo ich das Gefühl hatte, da habt ihr sehr gut den Geist der Zeit irgendwie getroffen.
Ich glaube, es ist ja nochmal noch ein bisschen anders. Es ist ja eben nicht nur Dorian, der eigentlich nur über sich reden möchte, die ganze Zeit nur über sich nachdenkt, sondern es ist auch die anderen Figuren sind komplette Narzissten. Also auch Basil, der Maler, in unserem Fall der Fotograf, möchte zwar Dorian vielleicht warnen, aber eigentlich geht es ihm darum, dass er sagt, du bist nicht mehr der, von dem ich dachte, dass du es wärst. Du bist nicht mehr das Bild, das ich von dir hatte und das Bild, das ich von dir hatte, ist entscheidender als das, was du jetzt bist. Das heißt, allen Figuren geht es eigentlich nicht um etwas Gemeinsames, sondern immer nur um ihr Bild und um ihre Wichtigkeit, um ihr gesehen werden, dass sie gesehen werden oder dass sie den anderen so sehen dürfen, wie sie ihn sehen möchten. Und ich glaube, das ist sehr auch ein Thema des Stücks.
Das Spannende an der Figur Dorian Gray und auch an der Darstellung ist ja, dass man mit Dorian über viele Jahre eben geht. Also diese Szene, die du beschreibst, ist ja quasi 20 Jahre später. Und er ist eigentlich, salopp gesagt, vollkommen abgefuckt. Ja. Er hat alles durchgemacht, sämtliche Exzesse durchgemacht, ist komplett überlebt und auch inhaltsleer geworden. Er hat ja nie eine andere Setzung gehabt, außer der ewigen Jugend zu frönen. Und das Interessante ist wirklich jetzt auch als ja, schauspielerisch wirklich von diesem naiven, unschuldigen, schönen und auch seelisch schönen Jungen, der da abgezeichnet wird, eine Entwicklung zu zeigen, wirklich zu diesem kompletten Niedergang und zu diesem komplett Überlebtsein, dass am Schluss ja eigentlich nichts anderes mehr bleibt, als das Bild zu erschießen und damit sich selbst zu erschießen jetzt oder im Original dann eben das Bild zu zerstören mit dem Messer oder sowas, das haben wir verändert. Aber die Selbstauslöschung in dem Sinne, erstmal auch gar nicht intendiert ist, weil die Figur möchte sich nicht selbst auslöschen, die möchte eigentlich nicht mehr dieses Abbild haben.
Aber darf ich kurz anfügen? Ich glaube, das ist sehr richtig, was du sagst. Ich glaube, dass eben auch da Leere und Fülle das Gleiche sind am Schluss. Die Figur möchte sich irgendwann auslöschen, obwohl sie eigentlich erstmal sich komplett ausleben möchte. Sie möchte sich im Ganzen komplett ausleben und dann sich auslöschen, weil sie das komplett ausleben auch wieder die Leere eben ist. Ja. Also das heißt, nichts und alles wäre in dem Fall eben gleich. Und beides hat das Maß verloren und beides hat vor allen Dingen das Gemeinsame verloren. Und deswegen ist es beides leer. Ja.
Und ich finde, dass Oscar Wilde wirklich eine geniale Metapher dafür gelungen ist. Gerade jemand, der selber so eigentlich dieses Image auch gelebt hat. Ja? Der aber im Grunde genommen vielmehr auch ein kleiner Junge ist, der die Märchen toll findet und der alle bewundert und dann einen auf großer Salonlöwe macht und großer Gesellschaftsanalytiker und alles, aber die Leute kennen ihn nicht. Sie kennen eigentlich sein wahres Gesicht nicht. Insofern würde ich fast sagen, so dieses bei ihm weniger, dass er jetzt die ganze Verderbtheit in einem verborgenen Porträt hat, aber dass es irgendwie einen Teil gibt, der geschützt ist, den er nicht zeigt und wo er verletzlich ist und eben als Künstler in der Lage ist, eben diese Gedanken, diese Gefühle eben durch diese märchenhafte Metapher oder Metaphernwelt in Kunst zu bannen.
Ja, ich finde das auch total faszinierend, wie aktuell dieses Stück ist. Ne? Also ich meine, früher war ja dieser Hedonismus nur irgendwie eben dieser Dandy-Schicht, dieser englischen Dandy-Schicht irgendwie zugänglich und heutzutage ja ist Selbstverwirklichung ja auf eine Art demokratisiert. Also jeder will sich selbst verwirklichen und doch ist es irgendwie einfach ja, es ist eine Tragödie, weil so eine Leere dahinter steckt, ne?
Er ist, Oscar Wilde, glaube ich, zeigt sozusagen Menschen, die einer falschen Philosophie anheimhängen, anhaften. Und er selbst war sozusagen Vertreter des Ästhetizismus, also es geht einfach nur um Schönheit, um Jugend, um den schönen Schein geht es. Und dem konnte er selbst sich nicht entziehen. Das war wirklich tatsächlich, er war süchtig danach, würde ich sagen. Und gleichzeitig war er natürlich schlau genug zu sehen, dass diese Philosophie tatsächlich in den Abgrund führt, wie es dann auch gekommen ist, und dass diese Philosophie nicht tragfähig ist.
Mhm. Vielleicht noch mal ein bisschen zum Stück. Was ich auch ganz spannend fand, Oscar Wilde war ja selber homosexuell und das ist ihm ja am Ende auch in Anführungsstrichen zum Verhängnis geworden. Ihr habt das in eurem Stück, finde ich, sehr dezidiert gezeigt. Ne? Also in dem im Buch, im Originalbuch ist ja auch klar, durch die Figurenkonstellation, irgendwie auch durch, wie die Figuren miteinander interagieren, ist irgendwie auch beim Lesen, habe ich das schon gedacht, okay, dass das da irgendwie mitschwingt. Aber ihr habt das ja in eurem Stück ganz, ganz klar gezeigt. Also ich glaube, schon in der ersten Szene grapscht Lord Henry ja Dorian Gray voll in den Schritt. Wieso war euch das wichtig oder was habt ihr euch dabei gedacht?
Also es würde ich gar nicht unbedingt jetzt so sagen. Aber natürlich ist es so, dass man als Künstler irgendwie auch, gerade bei so einem Stück, das so ans Eingemachte geht, halt sich selber einbringen muss. Und von daher konnte ich jetzt tatsächlich als schwuler Mann meine Erfahrungen mit dem Thema auch einbringen und wollte die auch einbringen, weil einfach auch dieses Buch war und ist einer der großen Kultromane der queeren Community. Nicht umsonst, weil eben diese Themen, die man, glaube ich, in der Community so kennt, da so sehr stark verhandelt werden. Auch, glaube ich, die durchaus problematischen Themen, die schwule Lebensentwürfe mit sich bringen oder oft mit sich bringen. Und ich glaube, deswegen, das war für mich schon sehr wichtig, das auch einzubringen. Aber es ist natürlich auch so, es geht natürlich im Stück nochmal mehr darum, dass man ein Bild lieben möchte, dass man das perfekter als man selber ist. Und das wird in der ersten Szene natürlich auf eine schwule Weise durchgeführt. Also Lord Henry ist ganz klar eine schwule Figur und auch Basil noch mehr, also noch offensichtlicher. Die das Bild von Dorian lieben, das sie von ihm haben, das perfekte Bild. Aber in der zweiten Szene bereits hat Dorian selber ein Geschöpf, das er wiederum schaffen möchte, dass er lieben möchte. Und das ist eine Frau. Also wir führen das Thema schon in mehreren Bereichen durch. Also es geht eigentlich immer darum, jemand findet ein Geschöpf, das er als perfekt ansieht, wie ein Edelstein oder wie ein schönes Ding, also eben deswegen Ästhetizismus. Und das sozusagen möchte ich dann ewig konservieren. Und das möchte ich auch nicht, dass es lebendig ist. Ich möchte das immer nur anschauen und immer nur benutzen dürfen. Und von daher in der zweiten Szene bereits hat Dorian ein eigenes Geschöpf, das er beherrschen möchte und das er so formen möchte, Wie er denkt, dass es geformt werden muss.
Ich glaube, dass das Spannende ist doch tatsächlich, dass keine dieser drei Hauptfiguren in der Lage ist, den anderen als das zu sehen, als derjenige zu sehen, der er ist. Ja? Sondern sie sehen immer nur das, was sie gerne sehen möchten. Sie haben ein Bild, eine Wunschvorstellung irgendwie, etwas, was das erfüllen muss. Und Dorian, der dann sich in diese Schauspielerin verliebt, in Sybil Vane, möchte in ihr ja auch keinen Menschen sehen, sondern er sagt irgendwie, er hat sie gesehen auf der Bühne und sie hat Julia, in Romeo und Julia gespielt und sie verkörpert für ihn den Archetypus aller großen Frauenfiguren, also quasi der ganzen Shakespearean Frauenfiguren, ja, so. Also ob es jetzt Rosalinde ist oder ob es Ophelia ist oder Julia, also diese ganzen großen Frauengestalten aus der großen Zeit des englischen Theaters.
Es geht eben immer um eine Kunstwelt. Also Dorian ist nicht interessiert an Sybil Vane als tatsächliche Person oder als du, als wirkliches Gegenüber, sondern für ihn ist sie in seiner Welt des Theaters, die für ihn die faszinierende Welt ist, da möchte er sie reinsetzen. Da ist sie drin und er möchte sie groß rausbringen in dieser künstlichen Welt des Theaters. sowie Lord Henry und Basil Dorian in der künstlichen Welt der Malerei oder der Fotografie festhalten wollen. Also es wird eigentlich immer eine tote, künstliche Welt als wichtiger, denn die richtige, lebendige und damit eben auch sozusagen ja, dem Sterben anheimgegebene Welt. Die künstliche ist wichtiger, weil sie sozusagen scheinbar ewig konserviert werden kann, aber sie ist eben tot.
Voilà, und dann ist dann da diese Sybil Vane-Figur, die einzig positive oder wie jetzt mal würde ich sagen positive oder sympathische Figur ist, weil sie so unschuldig ist und weil sie auch alsbald zerstört wird von Dorian. Aber auch sie ist nicht in der Lage, Dorian zu sehen, als der ist. Sie weiß noch nicht mal seinen Namen. Sie nennt ihn der Märchenprinz. Und der Märchenprinz ist natürlich auch eine Vorstellung, jeder weiß irgendwie, was damit gemeint ist. Das ist wie, okay, da ist jemand, Treffer, in den kann ich quasi alles reinprojizieren, was ich immer schon gesucht habe. Und jeder dieser Figuren tut das. Ja? Alle projizieren etwas in den anderen rein, also alle haben nur das schöne Bild vom Gegenüber, aber niemand interessiert sich für das eigentliche Gegenüber. Und wenn wir jetzt wieder zur Gegenwart den Bogen schließen, dann habe ich das Gefühl, also gerade bei ganz jungen Leuten, die eben noch nicht so eine Ich-Festigung haben, also die noch nicht so wissen, wer sie sind oder was ihre Platz im Leben ist, was ihre Aufgabe ist, also was sie sich verschreiben, welche Aufgabe oder mit welchen Menschen sie gehen wollen, die definieren sich zunehmend über diese Form von Äußerlichkeit und rufen sich gegenseitig ab und sagen, aha, super, das Profil gefällt mir, mir gefällt das Image, das jemand macht, mir gefällt die Tätigkeit, ah ja, schon wieder ein Reisefoto, ah ja, schon wieder da war ich auf dieser Insel war ich auch, oder das mache ich, oder das habe ich jetzt gehandelt, oder das habe ich jetzt ganz toll gemacht, aber es ist immer nur ein Ausschnitt von dieser Figur.
Und der Ausschnitt geht natürlich nur immer so lang, bis eine Extremsituation eintritt, also zum Beispiel Krankheit oder Tod, und das wird natürlich ausgeblendet. Und das Spannende im Stück ist eben auch der Punkt, dass als die Person, wenn eine der Personen sozusagen plötzlich den Tod vor sich sieht oder das Ende dieser schönen, ewigen Illusion, dann möchte sie plötzlich vom anderen würdig gesehen werden. Dann sagt Dorian, hey, du musst doch meine Seele sehen, Harry. Und Sybil sagt, oh Gott, du darfst mich doch nicht verlassen, weil dann bin ich total unglücklich irgendwie. Also jede der Figuren treibt dieses Spiel des schönen Scheins so lange, bis sozusagen eine tatsächliche, echte Situation eintritt. Und die können sie nicht handeln, weil sie so verloren sind. Und das ist eben, glaube ich, tatsächlich auch ein Sinnbild unserer Zeit. Wir leben ja hier in einer totalen Wohlstandsblase. Wir glauben sozusagen, das geht ewig so wunderbar weiter. Wir werden ewig gesund und schön, und mit dem richtigen Essen und der richtigen Yoga-Übung und der richtigen Einstellung können wir ewig so weitermachen. Und wir wollen auch, dass unsere Kinder die genau gleiche Welt kriegen, die wir haben. Deswegen ist ja der Klimawandel so ein Problem, dass man denkt, oh Gott, was ist, wenn die Kinder nicht die gleichen Möglichkeiten haben? Aber Fakt ist, es ist in einer ständigen Weiterentwicklung alles, und das kann auch die beste Philosophie, die scheinbar sozusagen komplett nur das Schöne und Wunderbare und Gute und Hehre zum Ziel hat, nicht aufhalten. Dass es eben alles zum Tode auch geht. Und das ist, glaube ich, die krasse Erkenntnis, die Figuren in dem Stück auch haben.
Ich finde, es ist auch eine sehr materialistische Perspektive, die Figuren aufeinander haben.
Ne? Sehr, ja.
Deswegen passt das ja auch so gut in die Zeit des Kapitalismus irgendwie.
Ja. Der andere ist komplett konsumierbar eigentlich.
Genau, ja. Ja, so pervers das klingt. Was ich mich auch noch gefragt habe bei dem Stück, was ich auch noch total interessant fand, war, dass ihr anstatt des Porträts ein Foto gemacht habt. Ne? Ihr habt ja ein Foto gemacht. War der Hintergedanke dann nur rein pragmatisch, also im Sinne von, wir können jetzt nicht hier anfangen, Porträts zu zeichnen? Oder steckten da noch andere Gedanken hinter?
Ich glaube, für uns war der Punkt zu sagen, dass ein Gemälde oder eine wirkliche Anstrengung bedeuten würde, dass ein Gemälde zu malen ist, erfordert sozusagen Talent und erfordert Anstrengung. Und ich glaube, dieses Foto, dieses total pupsige Foto, das er da macht, das zeigt auch noch mehr diese Lehre. Es zeigt noch mehr, dass man gar kein wirkliches Talent drunter hat oder auch gar kein wirkliches künstlerisches Anliegen. Basil will einfach nur diesen hübschen Jungen da fotografieren. Das ist der Punkt, der passiert ist. Ich wollte es eigentlich noch prosaischer machen, also mit noch weniger Echtem dahinter, noch billiger, wenn man so möchte.
Lustig, ja. Total spannende Perspektive. Vielleicht reden wir noch ein bisschen über die Musik. Flo, du hast ja selber die Musik komponiert für das Stück und auch selber live eingespielt, was ich sehr cool fand. Meine erste Frage an dich wäre, was ich total spannend fand, war, das waren ja schon recht moderne elektronische Klänge, oder? In dem Stück. Und das ist ja schon ein eher älteres Buch. Wie bist du darauf gekommen oder warum hattest du das Gefühl, dass das gut zu dem Stück passt?
Naja, auch mit der Fotografie ist das Gleiche. Also für mich war es heutig. Ich fand, es braucht einen heutigen Sound. So. Und dann wollte ich für Synthesizer komponieren und hatte damals vor 4 Jahren, ich hab den Synthesizer, mit dem ich davor gearbeitet habe, also die Musik, die ich geschrieben habe, zu Stammheim zum Beispiel, zu 1914 und Agropolis und ein paar anderen Sachen. Ich fand, dass die klanglichen Möglichkeiten für den Synthesizer nicht gepasst haben zu dem Stück. Ich wollte etwas haben, was heutiger ist. So. Und dann haben wir einen Yamaha Montage Synthesizer gekauft. Ein ganz neues Gerät. So. Und da habe ich versucht, einen Klang zu finden, der also sofort nahtlos andocken kann an eine heutige Klanglichkeit. Und trotzdem habe ich versucht, mich zu verhalten zu klassischen Formaten. Ja, also es gibt ganz klar, ist ein sehr polyvalenter Soundtrack. Also es gibt kurze Miniaturen darin, die völlig andere Charakter haben. Manche sind komponierter, also im Sinne von, da ist, also ich würde immer sagen, also es gibt die Zeichnung und es gibt die Farbe, so beides. Und manchmal dominiert die Farbe oder es geht dann nur um Farbverläufe, wie es in der modernen Kunst ist, so dass ich quasi das Grün, das läuft ins Blau, so, die lasse ich aufeinander los. Oder ich habe eine ganz klare Zeichnung, also einen ganz klaren formalen Aufbau, ich habe eine melodische, eine rhythmische Struktur, damit wird gearbeitet und so weiter. Und je nachdem auch zu wem das gehört, also zu wem die Musik gehört und zu welchem Aggregatzustand das gehört, ändert sich die Bedeutung von Farbe und Zeichnung. So. Von dem her gibt es viele unterschiedliche Arten von Stücken, die aber trotzdem zusammengehalten werden durch gewisse Grundtonarten und Grundklang, Grundfarben, ja, damit es nicht auseinanderfällt, das Ganze.
Das ist was auch wichtig ist für dich, ne? Weil für mich klang das tatsächlich ein bisschen wie so ein Album tatsächlich. Ja. Also es war wirklich etwas, was irgendwie, was eine Handschrift hatte.
Ne? Ja, so soll es sein. Also es gibt eine ganz klare musikalische Dramaturgie. Es ist zum Beispiel auch, da haben wir viel drüber diskutiert, und auch gestritten damals, als wir es das erste Mal gemacht haben, dass die ersten 20 Minuten überhaupt keine Musik kommt, zum Beispiel. Ich finde es eine ganz wichtige Frage, wann kommt Musik, wann braucht es Musik? Und es kommt das erste Mal, und zwar auch nur, erst fängt an mit einem Ton, er sagt, hören Sie diesen, also Lord Henry sagt, hören Sie diesen einen Ton, und dann kommt der Ton, so. Er setzt sich fort, er geht durch alle Räume und dann fängt die Musik an, sich auszubreiten aus dem Ton. Der Ton geht ein bisschen höher so und da kommt dadurch ein zweiter zustande und es entstehen 3 Töne, die so eine Art Kern sind und daraus entsteht diese ganze Welt. Es ist ja wie ein Schöpfungsakt. Also man macht Blick so eigentlich wie die berühmte Hand bei Michelangelo, Gott und Adam, ja. So, es gibt einen Funken und so kommt eigentlich die Musik rein in das Stück. Aber erst nach einer großen Zeit Stille, wo man denkt, dass vielleicht gar keine Musik kommt, man sich wundert, was der Mann da an diesem komischen Keyboard machen wird.
Ja, vielleicht um nochmal auch so ein bisschen den Bogen von der Musik zur Inszenierung zu spannen. Ich fand Die Musik hat tatsächlich dem Stück einen sehr düsteren Touch gegeben. Ich fand, die Musik war in vielen Stellen recht düster. Ich weiß nicht, ob das auch so.
Ja, auf jeden Fall dunkel.
Ja, dunkel, genau. Ja. Wie prägt denn die Musik dieses Stück auch? Ist es ein düsteres Stück? Es ist schon ein sehr düsteres Stück, oder?
Es ist ein sehr düsteres Stück unter einer sehr glänzenden Oberfläche. Ja, tatsächlich. Und so wie das Stück und auch die Inszenierung immer dunkler werden im Laufe des Stücks, weil auch Dorian immer, der Charakter von Dorian immer dunkler wird. Am Anfang ist er eine ganz lichte Gestalt, fast engelsgleich. Das Vorbild war natürlich auch der Tacho aus Tode Venedig von Thomas Mann, aber noch mehr eigentlich der Tacho aus dem Film von Visconti. Also eine ganz reine Engelsfigur, die auch im Film bei Visconti schon den Tod in sich hat. Das ist auch eine Todesfigur. Und diese Figur wird immer dunkler, weil sie immer verlebter wird und immer mehr Kick braucht, um sich noch zu spüren. Spüren ist bei dem Stück vielleicht eh schwierig zu sagen. Die Figuren spüren sie alle eigentlich eher nicht. Aber um irgendwas zu spüren, um zumindest die Illusion zu haben des Lebens, muss sie immer krasser vorgehen. Sie muss immer mehr sich einwerfen. Sie muss immer mehr Unheil bringen und mehr zerstören, um noch irgendwas zu empfinden. Und dadurch ist das Stück extrem düster, wie ich finde. Aber eben unter einer sehr glamourösen Oberfläche, die es, glaube ich, auch sehr gut rezipierbar macht. Als wenn es jetzt wirklich tatsächlich so offensichtlich düster ist. Weil bei der Musik ist es gleich. Die Musik ist eine sehr, sehr, sehr zugängliche Musik. Und man denkt erst, ja, wow, ich kenne diese Klänge und hier eine Disco-Nummer und hier eine Opernnummer. Und gleichzeitig sozusagen ist das alles trotzdem ja auch eine extrem ernsthafte Musik. Und auch das Stück ist extrem ernsthaft. Unter der ganzen Unterhaltungsoberfläche ist es ja durchaus ein sehr unterhaltsames Stück auch, weil die Geschichte ist ja so eine exemplarische Märchengeschichte fast schon.
Zeigt sich auch ein bisschen in der Kleidung, ne? Erst hat Dorian dieses, wenn ich es richtig erinnere, dieses weiße Hemd an am Anfang und dann diese rote, was ist das, Leder? Rote?
Ja, er hat so ein rotes Sakko dann an und so eine Melone auf. Sieht ein bisschen wie so ein Gangster fast aus. Und am Schluss hat er dann ein schwarzes Ledersakko an, was wirklich den Tod dann auch in sich sozusagen trägt.
Interessant wäre auch, wenn du noch.
Also, auch sagst. Wenn man sagen würde, weiß ist natürlich die Farbe der Unschuld, rot ist die Farbe des Exzesses und schwarz ist die Farbe des Todes.
Ich glaube, was interessant wäre auch noch an der Stelle, ist, dass du ja auch die Lord Henry-Figur anders als im Roman zu Ende gedacht hast, ja, also, oder anders zu Ende gedacht hast.
Ja, also weil ich fand spannend auch, dass Lord Henry, der sozusagen die Philosophie des Ästhetizismus vertritt, auch an dieser Philosophie ganz ähnlich zugrunde gehen muss. Und er muss, also das ist sehr zynisch von mir gedacht, ich lasse ihn sozusagen an AIDS dann sterben. Er muss auch eine ganz schreckliche und auch zumindest das Stück spielt jetzt nicht in der heutigen Zeit, es spielt ja eher so, es ist ja auch analoge Fotografie in den 80ern vielleicht, könnte man sagen. Also es muss auch eine ganz entstellende und entwürdigende und ganz schreckliche Krankheit sein, an der er wirklich zugrunde geht. Auch natürlich in Bezug auf Oscar Wilde, der ja auch das glamouröseste Leben hatte, das man sich denken kann, und dann in der Gefängniszelle sozusagen verrottet, verstummt, nicht mehr schreiben kann und dann ganz armselig in einem kleinen Pariser, schäbigen Pariser Zimmer im Exil ohne Freunde dann ganz elendig stirbt. Und da ich das natürlich als Gedanke im Kopf hatte, musste auch Lord Henry, der natürlich die Oscar Wilde-Philosophie auch irgendwie vertritt, ohne sie zu kritisieren. Oscar Wilde kritisiert ja seine eigene Philosophie. Er ist Vertreter des Ästhetismus und ihr Kritiker. Lord Henry muss so elendig zugrunde gehen.
Er ist auch der eigentliche Bösewicht, finde ich, von diesem Stück. Seht ihr das auch so?
Er ist der eigentliche Bösewicht. Es ist natürlich, wird ja auch einmal gesagt, dass Dorian sagt, ich dachte, du wärst der Teufel. Man sagt dann, ich bin so wenig Mephisto, wie du Faust bist, weil Dorian strebt nicht nach Erkenntnis wie Faust und Henry hat eigentlich gar kein Anliegen, er hat noch nicht mal das Anliegen Dorian. Er will auf gar keinen Fall Dorians Seele. Er hat gar kein Anliegen. Er will eigentlich nur das zweidimensionale Bild ewig aufrechterhalten und daran.
Er backt sich was er gut findet eigentlich. Er sieht darin, oh, der ist schön. Und in den kann ich mal ein paar Gedanken reinlegen. Dann baue ich den mir auf und dann verbringe ich viel gute Zeit mit dem. Und ich schaue ihn einfach gerne an. Ich bin gerne in seiner Gesellschaft. So, das ist ein pures egoistisches Interesse.
Das aber interessanterweise sozusagen legitimiert er es durch eine scheinbare Philosophie, aber darunter ist gar keine Philosophie. Er ist, wenn man so will, einfach nur scharf auf Dorian, obwohl er noch nicht mal mit ihm schlafen möchte. Er möchte eigentlich, es ist mehr so ein Kopfsex, den er da, glaube ich, hat. Er blast es auf mit einer scheinbar intellektuell durchdachten Philosophie, die aber gar nicht da ist. Das sind alles nur Worte. Das sind alles leere Worte, die Henry den Dorian ins Ohr flüstert. Und deswegen ist da auch keine Religion und nichts zu holen. Es ist nur leer. Es hat keine Erkenntnis. Es hat auch keinen Trost. Es hat gar nichts. Es sind nur schöne Worte.
Warum verfällt Dorian dem denn eigentlich so?
Ja, weil diese Worte wie Drogen sind. Also das ist wie wenn ich dir sage, nimm Heroin, das wird dich glücklich machen. Ja, das tut es, aber es macht dich nicht wirklich glücklich. Es ist eine Illusion von Glück, die dir vorgegaukelt wird von dem, was in deinem Hirn in dem Moment passiert. Und das ist die Philosophie von Lord Henry. Und das ist auch sicherlich auch das Problem des Essayismus und des ganzen Fahrendes Jekyll und der ganzen Dekadenzliteratur. Und das wurde ja auch von den Autoren interessanterweise erkannt, dass sozusagen, wenn ich die reine Schönheit setze oder auch l'art pour l'art, dass ich nur Kunst um der Kunst willen setze, dann ist da nicht viel. Weil Gesellschaft ausgeblendet wird. Weil Menschlichkeit, Spiritualität ausgeblendet wird. Deswegen ist nicht viel.
Vielleicht noch als letzte Frage. Was können wir denn von diesem Stück, wo Dorian Gray am Ende am Ende eines beispiellosen Niedergangs eigentlich steht, was können wir daraus vielleicht auch für unsere Zeit lernen? Was zeigt uns vielleicht das Stück auch, was wir nicht tun sollten, wie wir leben sollten? Oder was deckt es denn für Probleme auf?
Ich weiß gar nicht, ob ich daraus eine Handlungsanweisung generieren möchte, ja. Das hat immer sowas Bevormundendes, dass ich den Leuten sage, wie sie ihr Leben zu leben haben. Ich finde, für mich ist, und so ist es auch komponiert am Schluss, er steht vor dem Vorhang und sagt irgendwie, ist es der Himmel? Und Lord Henry sagt, denk nach, Dorian. Und dann kommt in der Musik etwas, was ja fast wie sphärisch klingt. Also ich wollte etwas schreiben, so wie dass seine Seele in so eine Art kosmisches Ganzes aufgeht, wo es keine Wertung gibt zwischen Gut und Böse. Und von dem her ist meine Konklusion von dem Abend, es ist so ein bisschen das, was du draus machst und was du setzt. Und du musst dir klar sein, du musst dem Klaren sein, dass du, wenn du dich maximal selbst verwirklichen willst, dass du dann andere Menschen eben auch zugrunde richten kannst dabei. Ja, das passiert dir. Und insofern würde ich, wenn überhaupt, einen Appell zur Mitmenschlichkeit formulieren wollen. Dass man versucht, in dem anderen mehr zu sehen als nur das. Weil im Grunde genommen läuft es auf den Moment am Ende raus, wo man Bilanz zieht und nicht weiß irgendwie, ja, war ich jetzt gut, war mein Leben gut oder nicht.
Ich glaube, das ist sehr richtig, was der Flo sagt, aber es ist auch nicht nur sozusagen im anderen mehr sehen, auch in sich selber mehr sehen. Ich glaube, das ist ein großes Problem unserer Zeit, dass wir denken, alles, was schön aussieht, was gut aussieht, was sich gut vermarkten lässt, je mehr Klicks, je mehr Likes ich habe, desto besser ist es, dass das es wäre. Aber dass es sich selber unter Wert verkauft, weil ich sozusagen alles, was Menschliches, was das Menschliche, das Leben ausmacht, nämlich eben, dass alles auch zwei Seiten hat oder dass eben das Schöne neben dem Hässlichen ist, dass der Tod neben dem Leben ist, dass der Erfolg neben dem Misserfolg ist, dass die Krankheit neben dem Glück ist, das wird ausgeblendet und das ist eben auch nichts aus sich machen, weil nichts aus den Möglichkeiten machen, die auch da sind, außer die Schönheit, außer der Erfolg, außer die Jugend, außer die Vermarktbarkeit und außer das sich verkaufen und andere kaufen.
Ein schönes Schlusswort. Damit sind wir am Ende des Podcasts. Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ich danke auch unseren Zuhörern, dass sie so lange durchgehalten haben. Und wir haben auch schon weitere Podcast-Folgen in Planung und freuen uns, wenn ihr und sie wieder einschaltet. Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank.